Nicht bloß drei Sätze und das andere alles zusammengeschachtelt. Was verstehen wir darunter? Der Apostel Petrus schreibt hier an die Christen in der Zerstreuung, so beginnt dieser Brief, die damals während der großen Verfolgungszeit in die verschiedensten Länder oder Landstriche gezogen worden. Die Menschen waren auseinandergeströmt und hatten sich hier und da einen Platz gesucht, um sich doch als Christen bewähren zu können. Petrus nennt sie Fremdlinge, weil sie ja dort, wo sie jetzt wohnen, nicht beheimatet sind, sondern ihre wahre Heimat bei Gott im Himmel ist. So schreibt er an einer anderen Stelle. Und aus diesem Grund werden sie auch in dieser jetzigen Zeit noch von mancherlei Anfechtungen bedroht oder müssen noch in dieser Zeit manche Anfechtungen durchleiden. Petrus bezeichnet das hier als eine kurze Spanne oder eine kleine Weile, wo es eben sein kann, dass man traurig ist und weil unser Glaube erprobt werden muss. Das vergleicht er nun wieder mit dem Läutern von Gold. Er hat wunderbare Beispiele dazu. Anfechtung durch Leiden vergleicht er mit dem Läutern von Gold im Feuer. Ich denke, das ist ein treffliches Bild für die vielen harten Zeiten, die auch viele Christen durchmachen müssen. Damit sind nicht nur die Krankheiten gemeint, die einem selbst befallen oder vielleicht einen anderen unserer Lieben. Denke, der hier erwähnte Läuterungsprozess im Feuer, der umspannt auch all diesen äußeren Druck, unter dem wir stehen. Manchmal unter diesem Druck, wo wir die Welt nicht mehr verstehen. Natürlich auch den inneren Druck, die Sorgen und Nöte, mit denen wir auch gar nicht mehr klarkommen. Aber, und hier kommt ein Aber, das von Gott ausgeht. Dass Gott in unser Leben hineinspricht. Und da beginnt Petrus mit einem Lobpreis. Gelobt sei Gott. Ein langer Satz wieder. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Wenn man schon aus diesem langen Satz nicht weiter behält, dann aber diese drei großen Begriffe mit dem Un. Unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Das ist unser Erbe. Mit diesem langen Satz konnte Petrus den Christen von damals wirklich ein herrliches Erbe versprechen. Petrus, einer der Jünger, der mit Jesus gegangen war, der alles miterlebt hat, auch wie Jesus gekreuzigt wurde und dann er herausgefordert wurde, selbst Petrus als Missionar, als Apostel, als Verkündiger, der kann diese Freude mitteilen. Ein herrliches Erbe. Und diese Zusage gilt auch uns heute noch. Uns, die wir ja durch Jesus zu diesem neuen Volk Gottes hinzugerufen worden. Wir gehören einfach dazu. Darum fragen wir auch jetzt diesen Text von Petrus nochmal nach und dann andere Zeugen des Neuen Testaments. Worin besteht denn nun unser christliches Erbe? Was ist es? Es besteht nicht erst in einem besseren Jenseits. Das ist ja der erste Blick, den wir haben. Ach, ein wunderbares Jenseits, wo vielleicht dann alles, was uns jetzt kümmerlich vorkam, einmal ersetzt wird. Wo wir viel besser leben können, als wir hier gelebt haben. Nein, nicht darin. Auch nicht in einer höheren Lebenserwartung mit besserem Lebensstandard. Nein, sondern ganz einfach, wir sind Miterben Jesu Christi. Das sagt auch Paulus in seinen Briefen. Er, der als Heidenapostel nachgerufen wurde. Petrus war ja der mit Jesus ging. Paulus war einer, der nachgerufen wurde und auch zur Verkündigung bereit war. Auch er spricht davon, wir sind Miterben Christi. Durch die Wiedergeburt zum neuen Leben in Christus stehen wir heute in diesem gleichen Erbschaftsverhältnis wie Jesus selbst. Das muss man sich mal überlegen. Man kann es heute so richtig schön mitverfolgen, wenn es um die Aufteilung des Erbes geht, wie da die verschiedenen Linien und Verwandtschaftsgrade aufeinander gebracht werden. Da muss es ja richtig der Reihe nach gehen, der erstmal das und das und dann die anderen. Aber wir Christen sind in diesem Erbschafts-Verwandtschaftsverhältnis mit Jesus hineingerufen, sodass wir die nächsten Erben sind. Gott hat uns in Jesus Christus zu Miterben gemacht seines Reiches. Das ist ja eine Fülle schon allein. Wir Christen haben diesen wunderbaren Stand der Bruderschaft, so wurde es früher immer wieder gesagt, mit Jesus. Das heißt, wir sind Verwandte von Gottes Sohn. Und darum besteht auch unser Erbe in diesem unaussprechlichen Reichtum Gottes. Ja, unaussprechlich. Also was soll ich jetzt noch erklären? Das kann man gar nicht zusammenfügen. Eine Fülle, wenn man in einer Konkordanz, also in einem so ein Wörterbuch der Bibel mal nachschlagen möchte, was unter dem Reichtum Gottes steht. Eine Fülle von Aussagen, was man da herausfindet. Reichtum Gottes, den Jesus für uns alle von seinem Vater erworben hat. Jesus hat dafür gekämpft. Jesus ist dafür in den Tod gegangen. Wir haben den gleichen Anteil nun an dieser ewigen Herrlichkeit wie Jesus. Er ist in die Herrlichkeit wieder zurückgerufen worden zum Vater und wir werden nachgezogen. Wir gehören dazu. Wir sind Partner geworden durch Jesus und durch den Glauben und die Macht Gottes im Vertrauen auf diesen seinen Sohn Jesus Christus. Noch einmal, unser Erbe ist das ewige, unvergängliche Leben mit einer durch nichts zu zerstörenden Freude, so schreibt es Petrus. Wir haben am Anfang diesen Einspieler gehört, Jesus bleibet meine Freude, so ungefähr hieß das. Dann haben wir auch von der Freude noch einmal gesungen und gehört, das ist Freude, wenn nach der Erde Leid Arbeit und Bein, wir in diese Herrlichkeit einziehen. Freude. Warum also trauern? Ja, gut, ist dahingestellt. Aber Freude wird es sein, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir zu ihm gerufen werden, ob jetzt in Kürze oder wir haben noch Zeit, uns wirklich darauf vorzubereiten. Das sind alles Ausdrücke für uns, die ganz unwahrscheinlich weit weg vom Realen liegen. Ewig, unvergänglich, unverwelklich, unbefleckt, unaussprechlich. Es ist merkwürdig, so etwas zu hören, wo wir doch gerade in unseren Tagen mehr das andere erleben. Vergänglichkeit, verblichen, verschmutzt, voller Trauer in unseren Augen, das und jenes entdecken, was um uns geschieht. Wir sind so veranlagt, dass wir vielleicht gerade diese Dinge mit dem Ver immer mehr anschauen. Verwelkt, verschmutzt, vergänglich. Ja, und gerade im Blick auf unser Leben stellen wir auch da nicht immer wieder fest, dass das Leben selbst viel zu kurz ist. Und dann, wenn es schon länger geht, immer wieder so triste. Schrecklich triste ist. Wenig Freude im Leben. Wie viele Menschen wünschen sich doch ein sauberes, ein reines und ein reich erfülltes Leben und dann auch noch in ungetrübter Freude. Man setzt vieles dazu, dass man endlich mal Freude erlebt, mal einen drauf machen, mal richtig Freude haben. Aber es bringt keine Erfüllung. Es werden viele Möglichkeiten ausgenutzt, um an dieses oder jenes Erbe doch auch heranzukommen, damit man sich halbwegs ein erfülltes Leben oder ein sicheres Leben auch leisten kann. Die richtige Freude kommt dabei nicht auf. In all dem Jagen nach diesen vergänglichen Dingen, da wird nichts. Im Gegenteil, Ärger, Stress und mancher Nervenkrieg zerstören dann auch noch unsere Gesundheit. Also doch wieder Vergänglichkeit. Dadurch kann auch uns manches Erbe dieser Welt zu einer unheimlichen Belastung werden. Wo wir in dieser Welt Erbe suchen und irgendetwas, wo wir uns auch sichern, unser Leben sichern möchten, kann uns ganz stark zu einer Belastung werden. Aber, und hier ist das Aber von Gott, das, was uns Jesus als Erbe angeboten hat und von ihm angeboten wird, von ihm aus selbst für uns erworben wurde, das ist ein echter Gewinn. Ein Gewinn für Zeit und Ewigkeit. Ein Gewinn für uns heute schon, dass wir damit leben und dann auch in Ewigkeit damit auskommen werden. Von den einzelnen Teilen dieses Erbes kann man tatsächlich heute schon leben. An verschiedenen Stellen der Bibel werden diese uns genannt. Ich nenne mal einige. Bereits im Alten Bund sprachen die Psalmbeter schon von einem Erbe. Psalm 119 heißt es, Gottes Wort als das ewige Erbe und unseres Herzens Freude. Gottes Wort. Wir haben es in Händen, wir können es lesen, wir können es immer wieder hören. Gottes Wort, wir können ihn selbst hören in der Stille. Gott spricht zu uns. Ein unwahrscheinliches Erbe, was uns jetzt schon zuteil wird. Oder Petrus schreibt an einer anderen Stelle, wir sind Miterben der Gnade des Lebens. Eine Lebensgnade zu haben, jetzt schon, ist wunderbar. Und dazu berufen, den Segen Gottes zu erben. Gottes Segen, was ist da wieder alles drin? Eine Menge, was wir jetzt schon immer nehmen können. In den Gebeten wird es zum Ausdruck gebracht und meistens auch am Schluss des Gottesdienstes werden unter den Segen Gottes gestellt, indem wir hinausgehen, wieder in diese Zeit. Miterben des Segen Gottes. Der Hebräerbrief schreibt, wir werden Erben des Heils und der Verheißungen. Das sind alles Dinge, von denen wir heute schon profitieren. In den Verheißungen wird uns dann auch noch vieles mehr gesagt, was dann am Ende uns erwarten wird und was wir dann auch annehmen dürfen. Und das wird am Ende auch in der Offenbarung so bezeichnet, mit diesem Hinweis, wer überwindet, der wird alles ererben. Also müssen wir doch noch irgendetwas überwinden. Da werden noch Steine kommen, über die wir stolpern. Da werden noch viele Anfechtungen sein, um die wir herumgehen oder hindurch müssen. Wer überwindet, der wird alles ererben. Lasst uns Überwinder sein. Lasst uns wirklich Überwinder sein, und zwar mit dem, der uns das anbietet, Jesus Christus selbst. Also kann ich heute schon ganz praktisch mit meinem Leben dieses angebotene Erbe Christi quittieren. Man muss ja dann unterschreiben, ne, ob man das Erbe annimmt. Haben wir es schon unterschrieben? Indem wir Ja gesagt haben zu dem, was Jesus uns anbietet? Haben wir das ewige Leben schon so unterzeichnet, dass wir wirklich echte Nachfolger Jesu sind? Ich denke, da stellt sich noch diese Frage, was macht eigentlich uns so sicher in dieser Erwartung des himmlischen Erbes? Was macht uns so sicher? Ich denke zunächst einmal in auch die ganzen Erfahrungen mit all den Verheißungen, die in der Bibel stehen. Mit Gottes Verheißungen, die sich bereits in unserem persönlichen Leben schon erfüllt haben. Da kannst du schon mal nachschauen in der Stille. Was hat Gott dir verheißen und was hat sich schon erfüllt? Was ist in deinem Leben geschehen? Wie bist du verändert worden? Und dann natürlich auch, ist es uns sicher, dieses Erbe, durch das Pfand unseres Erbes, den Heiligen Geist. Gott hat uns den Heiligen Geist gesandt. Oder Paulus schreibt in Epheserbrief, mit dem wir versiegelt wurden bei unserer Erlösung. Wir haben das Siegel schon bekommen. Wir werden Erben. Wir werden Erben sein. Nicht zuletzt ist Gott selbst das Erbe für uns, den wir immer bei uns haben. Oder anders ausgedrückt, der immer bei uns ist. Das Erbteil der Erlösten ist Gott selbst. So wie es David am Psalm 16 formulierte, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Ja, mein Gut, mein ganzes Teil, alles, was ich auch wünsche und was ich in meinem Leben haben möchte. Herr, das bist du. Gott schenkte sich uns ganz in seinem Sohn Jesus Christus. Und in ihm, sagt auch Paulus wieder, wohnt die ganze Fülle. Was heißt ganze Fülle? Das sind alles Begriffe, die die Schreiber der Bibel gar nicht richtig ausdrücken konnten. Ganze Fülle, doppelt gemoppelt. Also alles, was Gott uns anbietet im Leben, steckt in Jesus Christus drin, der Erbe des Gottes in Ewigkeit. Und wir sind Miterben von ihm. Gott schenkte sich uns ganz. Auch das bestätigt uns Paulus in seinen Briefen, besonders im Römerbrief. Jesus hat Gott für uns alle dahin gegeben, damit er uns auch mit ihm alles schenke. Alles Begriffe sind auch so reichlich in der Bibel. In dem Sohn haben wir schon das Erbteil erlangt. Epheser 1. Das heißt, indem wir Jesu Opfertod am Kreuz für uns akzeptieren, für uns annehmen, anerkennen, unterschreiben wir das Erbe. Das hat mit unserem Glauben zu tun. Wenn wir sagen, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus Christus, dann ist es schon der Ausdruck, ich habe unterschrieben, ich werde ein Mitbesitzer seines Reichtums sein. Wir sind hineinversetzt als Miterben der Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet, da geschieht was mit uns. Da geschieht tatsächlich schon etwas mit uns hier im Leben. Ich laufe anders durch die Zeit, als die, die so triste vielleicht über den Friedhof laufen. Ich kann anders aufschauen und weiß, meine Geliebten sind dort bei dem Herrn. Ich kann anders in diese Zeit hineinschauen, um nicht zu jagen und zu rennen nach vergänglichen Dingen, weil ich Ewigkeitswerte habe. Eine wunderbare Sache, die uns hier Petrus mitteilt. Das wollte er damals auch seinen Mitbrüdern und Schwestern so richtig begreiflich machen. Und darum begann er mit einem Lobpreis. Das ist auch seltsam. Er beginnt etwas klarzustellen mit einem Lobpreis auf Gott. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann kommt die ganze Erklärung. Gelobt sei Gott. Man freut euch doch, lobt Gott und preist ihn in Jesus Christus. Und dann versucht er den Christen von damals, die ja genauso an das Vergängliche glaubten und festhielten wie wir heute, verkündet er diese Ewigkeitswerte. Er stellt sie vor Augen. Denn mit Jesu Auferstehung von den Toten begann nicht nur für ihn selbst ein neues Leben in der Herrlichkeit, sondern für uns alle. Für uns, die wir, und jetzt erläutert es Petrus nochmal, durch Gottes Barmherzigkeit wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung. Ja, genau das ist es, was eben uns vorausgestellt ist, die wir an Jesus Christus glauben. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, dass da noch Leben kommt. Und da begann praktisch schon das ewige Leben bei uns, das von Gott selbst ausgefüllte Leben als Miterben von Jesus. Der eigentliche Grund für unsere lebendige Hoffnung auf das dies versprochene Erbe, was irgendwann einmal uns geschenkt sein wird, das ist nicht unsere Sehnsucht. Das sind auch nicht alle unsere Wünsche auf etwas Besseres im Jenseits. Sondern dieser Grund liegt allein darin, was Gott für uns schon getan hat. Und Gott hat alles getan. Er hat alles vollbracht in Jesus Christus, seinem Sohn. Ja, er hat Jesus in den Tod gegeben. Er hat ihn preisgegeben für uns. Aber er hat ihn dort nicht belassen, sondern wieder herausgerufen, auferweckt zum ewigen Leben. Und damit hat Gott nun auch unserem Leben, dem ein natürliches Ende gesetzt ist, einen Ewigkeitswert gegeben. Ein völlig neues Leben, ein völlig neues Ziel gesteckt. Und er selbst, Gott wird selbst dafür sorgen, dass wir dieses Ziel erreichen. Das Ziel, das unvergängliche Leben in ungetrübter Freude. Jesus selbst wird uns durch den Heiligen Geist dahin führen, damit wir auch sicher ankommen. Er bleibt unser Wegweiser. Er bleibt auch der, der uns begleitet auf all den schwierigen Stellen und Situationen, in die wir hineinkommen. Es liegt an uns, ob wir uns von ihm führen lassen. Und ob wir auch diesen Weg zum wahren Ziel einschlagen. Denn wir heute sagen, ja, diesen Wegweiser folge ich. Ich möchte noch eine alte Begebenheit erzählen, die uns vielleicht ein bisschen belehren kann. König Heinrich VIII. In England, der rief einmal seinen Hofnarren zu sich. Kennt ihr ja, bei den Königen gab es immer so einen Narren, eine Narrenkappe. Und er rief ihn zu sich und sagte zu ihm, mein Freund, wir müssen Abschied nehmen. Er merkte, dass sein Tod näher kam. Und der Narr behielt seine Kappe auf und fragte dann mit verstelltem Ernst, ja, wohin geht denn der Herr? Ich weiß es nicht, antwortete der König. Hast du dir auch Reisegeld mitgenommen? Nein, das habe ich nicht, bekannte er. Dann hast du sicher für deinen Wegweiser gesorgt, für einen Führer, der dich gut anbringt, erkundigte sich der Narr. Und da seufzte der König und erwiderte ganz traurig, ich kenne keinen. Und dann nahm der Narr seine Kappe ab und rief, o König, ich habe mir mein Lebtag gewünscht, einen größeren Narren als mich kennenzulernen. Heute ist er mir begegnet. Du begibst dich auf eine Reise und kennst den Weg nicht. Du kehrst nicht mehr zurück und nimmst dir dann keine Nahrung und kein Reisegeld mit. Du weißt nicht, wo du bleibst und hast keinen Führer, der dich sicher ans Ziel bringt. Da nimm diese Narrenkappe, du bist der größere Narr von uns beiden. Nicht wissen, wo es lang geht. Keinen mitnehmen, der führen kann und von keinem wissen, das sind Narren. Nun, wir kennen unseren Führer. Wir kennen den, der uns auch sicher ans Ziel bringen wird. Wir wissen, wohin die Reise geht. Und wir hoffen auf ein unwahrscheinlich herrliches Erbe. Dann bleibt uns nur noch eine Frage. Wie wirkt sich diese Hoffnung in unserem Leben jetzt aus? Wie wirkt sich diese lebendige Hoffnung in unserem persönlichen Leben aus? Nicht in einer Scheinproblemlosigkeit. Ach, es ist alles nicht so wild. Nein. Auch nicht, dass wir alles Menschliche so völlig beiseite schieben und so tun, als ob wir auf einer Insel der Seligen leben würden. Nein. Die Hoffnung auf ein Erbe trägt uns nicht weg von all den Fragen in dieser Zeit. Sie entrückt uns nicht auf einer Insel der Seligen, sondern bietet uns vielmehr eine Horizonterweiterung. Wir können hinausschauen, über den Horizont hinweg. Da, wo für andere nichts mehr ist, schauen wir schon in die Herrlichkeit. Und das heißt, wir bekommen auch einen ganz neuen Maßstab für all das, was uns in der Nähe geschehen wird. Für die Anfechtungen, für alle Last, für alles Leid. Wir sehen das in einem anderen Licht, nämlich in dem Licht Gottes. Lassen es von Gott beleuchten. Herr, das Licht deiner Liebe leuchte auf. Bei uns, in unserem Herzen und auch in dieser Zeit, und dass wir es weitergeben können. Wir sehen alles aus der Sicht Gottes. Ich wünsche es uns, dass wir das immer mehr auch lernen und auch in dieser Weise den nächsten Tag auch angehen. Denn diese Hoffnung ist nicht todverhaftet. Es gibt so diesen Begriff, all die Hoffnungen dieser Welt sind so nur Scheinhoffnungen, todverhaftet. Sie werden einmal vergehen. Sie ist lebendig, unsere Hoffnung. Weil Jesus, der Herr, den Tod schon hinter sich hat. Und viele behaupten ja, dass man angeblich auch durch manche Scheinhoffnungen, todverhafteten Scheinhoffnungen, wie Philosophie, Reichtum oder Suchtmittel aller Art, dass man da im Moment besser leben könnte. Und immer wieder wird zugegriffen, weil man vielleicht da sofort Erfolge aufweisen kann. Erfolge ja, aber da ist keine Erfüllung im Leben. Die findet man nur bei diesem Erbe, das uns durch Jesus Christus aufbewahrt wird im Himmel. Ja, und von dem wir jetzt schon leben dürfen. Wir sind bereits Miterben Jesu für das ewige Leben, von Gott mit ungetrübter Freude beschenkt. Und diese Freude ist in unserem Herzen. Sie muss hinaus, sie muss anderen gezeigt werden. Diese Freude ist uns geschenkt. Wir müssen nicht erst erkämpfen beim irdischen Erbstreit, irgendwie dafür ringen. Nein, da hat schon einer für uns gerungen, Jesus selbst. Und wir dürfen wissen, dass uns alles, was Gott uns versprochen hat, tatsächlich auch gegeben wird. Wann? Wenn wir das Ziel unseres Glaubens erreicht haben, das Heil unserer Seelen, so schreibt es Petrus hier. Und so endet er diesen Abschnitt, wenn wir es erreicht haben. Aber bis dahin überwinden wir. Und darum sollte jetzt schon unser Leben immer wieder neu prägen, die große Dankbarkeit und ungetrübte Freude über Jesus Christus, unseren Herrn. Über den, der uns errettet hat. Und dann ein Vertrauen auf Gott, dem Vater, mit dieser Erwartung in lebendiger Hoffnung auf das wunderbar reiche Erbe, das uns sicher ein großer Gewinn sein wird. Keine Belastung. Auch jetzt nicht in dieser Zeit. Sondern wir gehen auf einen Gewinn zu. Und ich wünsche jedem Einzelnen, dass er das schon quittiert hat, dieses Erbe. Wir glauben an einen lebendigen Herrn und dürfen dann in das ewige Leben eingehen. Amen.